Herzlich willkommen bei den Lästerschwestern, der Podcast, in dem wir euch aus der Branche heraus erzählen, was in der Internetbranche so passiert ist. Wir gucken uns den ganzen Scheiß an, damit ihr nicht gucken müsst und trotzdem informiert seid. Wer hatte Beef? Was ist auf Twitter viral gegangen? Welches YouTube-Video ist in den Trends? Was war auf Twitch los? Welcher Influencer, welche Influencerin hat diese Woche wieder Mist gebaut? Das erfahrt ihr hier. Ich bin Robin Blase, YouTuber seit 2006 und habe eine wunderbare Schwester heute hier dabei, nämlich Annika Zion. Hallo.
Hallihallo.
Wer dich nicht kennt, du bist überall auf Social Media unterwegs. Inzwischen ist TikTok tatsächlich dein größter Account, habe ich hier gesehen.
Ja, da poste ich aber schon seit 6 Monaten nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob man TikTok dazu zählen darf.
Aber ich kenne dich vor allem durch YouTube und durch deinen Content, den du zu Reality TV jahrelang gemacht hast. Du machst aber auch generell Unterhaltungskontent.
Ja, also so Reality TV Reaction Videos sind halt so das, was ich halt immer mache und ich weiß, cool, das kommt an und dann nebenbei mache ich halt noch so Sachen, die dann vielleicht ein bisschen mehr Kreativität brauchen vielleicht, aber trotzdem auch irgendwie in die Unterhaltungsrichtung gehen, so ungefähr.
Ja, und was würdest du sagen, so Reality-TV-mäßig, hast du irgendwas, auf das du dich freust dieses Jahr? Gibt es irgendwas, was man geguckt hat?
Boah, ich bin tatsächlich ein bisschen raus. Ich habe auch nicht Bachelor geschaut oder irgendwas. Das Einzige, wo ich mal wieder gespannt bin, ist halt, vielleicht Princess Charming oder vielleicht machen sie ja dieses Jahr Charming Girls draus, dass es halt einfach ein bisschen offener gestaltet wird, das Dating, und nicht eine Person im Vordergrund steht so. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Vielleicht gibt es ja wieder Tour to Handle, mal gucken.
Ich war bei Mirella auf ihrer Trash-TV-Show letztes Wochenende und ich gucke ja gar nichts in die Richtung sonst. Ja. Ne? Und habe aber dadurch jetzt angefangen, die Bachelors zu gucken, weil ich das einfach so unterhaltsam fand, was sie da so erzählt und gezeigt hat.
Das sind zwei, oder was?
Genau, mit den zwei. Es sind zwei Dudes. Und ich finde es tatsächlich so, also ich bin auch von mir selbst überrascht, aber ich habe tatsächlich angefangen, so Reality-TV-Shows jetzt zu gucken. Und vielleicht mache ich dieses Jahr auch einen Reaction-Kanal auf.
Ja, perfekt. Der 20.
Jetzt gibt's noch nicht genug.
In Berlin.
Tatsächlich finde es tatsächlich ganz unterhaltsam, so für zwischendurch mal auf der Couch irgendwie abends gucken, wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, es läuft gerade nichts, was ich irgendwie gucken will. So.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, also ich hatte, als damals noch meine Mitbewohnerin hier gewohnt hat, die haben halt auch wirklich alles geguckt. Von Bauer sucht Frau bis hin zu Bachelor, wirklich alles durch. Und irgendwann war ich halt dabei und habe mal bei Das Sommerhaus der Stars mitgeschaut. Und irgendwann war ich so, ah ja, jetzt würde ich schon auch gerne wissen, wie es weitergeht. Also ja, ich glaube, wenn man wirklich eine Folge anschaut, dann denkt man sich so, was passiert da jetzt denn jetzt noch? Also deswegen, ich verstehe es schon, dass man da drauf hängen bleibt. Aber ich fange erst gar nicht an, das ist das Ding bei mir. Deswegen schaue ich es dann auch irgendwie nicht.
Mal gucken, ob die Influencer-Welt diese Woche genauso viel Trash liefert wie
Reality
TV. Bestimmt. Wir haben nämlich eine Menge Themen für euch. Diese Woche machen wir mal den Thementeaser so ein bisschen mysteriöser. Letzte Woche habe ich gar keine Themen angeteasert. Diese Woche machen wir es mysteriöser. Diese Woche geht es um die Kunst zu rülpsen. Es geht um essbare Zahnstocher, die man besser nicht essen sollte. Und um Düfte, die nach Toten riechen.
Das klingt doch sympathisch.
Es macht Lust auf mehr, hoffentlich. Wir starten rein mit dem vermutlich größten Thema der Woche, dem größten Mystery diese Woche, würde ich sagen. Und zwar hat MyLab sich auf ihrem YouTube-Kanal zum ersten Mal seit ihrem Abschiedvideo, glaube ich, zurückgemeldet mit einem Statement. Also das Video heißt auch wirklich einfach nur Statement. Und es geht um Politik. Es ist ein 8 Minuten 50 ungefähr langes Video, in dem sie aber, ehrlich gesagt, nicht so viel sagt, außer dass sie irgendetwas plant. Und das hat aber jetzt auch viel Spekulation losgetreten, insbesondere in unserem Lästerschwestern Reddit, was mal wieder, danke an alle, die da aktiv sind, nationale News gemacht hat, weil tatsächlich der Spiegel auch über dieses Statement-Video von MyLab berichtet hat. Und unser Reddit wurde da verlinkt als, sagen, der Ort, wo darüber spekuliert wird, in Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir sind, das Reddit ist Fame. Ja, und zwar, weil nämlich das Video wurde nämlich ins Reddit gepostet mit dem Titel Mai will in die Politik gehen und eventuell Partei gründen. Das sagt sie aber gar nicht in dem Video. Sie sagt eigentlich sehr vage Sachen. Ich weiß nicht, wie hast du es wahrgenommen? Hast du es geguckt?
Also nachdem sie ja am Ende noch gesagt hat, sie will das jetzt nicht als Plattform für Parteipolitik nutzen, klingt das schon so, als würde sie jetzt für eine bestimmte Partei Werbung machen wollen demnächst.
Das klingt es. Also sie fängt in dem Video an, erstmal so ein bisschen auch sich aufzuregen über die aktuelle Politik, also auch tatsächlich über Regierungspolitik und auch Regierungsparteien, was da aktuell schiefläuft. Und aber auch generell um den Zustand der Demokratie so ein bisschen. Und ich finde, sie fasst es auch sehr gut zusammen mit diesem, so wir haben so eine Informations- und eine Diskussionsklimakrise.
Ja.
Und da finde ich, hat sie absolut recht, das ist ein riesiges Problem. Und finde es ganz spannend, da sozusagen auf so eine wissenschaftliche Art auch mal ranzugehen und das irgendwie zu behandeln. Und erzählt dann so ein bisschen vage, was sie halt irgendwie so vorhat, nämlich, dass sie viel in Berlin war, dass sie viele, viele Leute getroffen hat in Berlin und dass sie sich auch ein sehr gutes Team aufgebaut hat.
Ja, das klingt schon wieder nach Partei.
Das klingt nach irgendwie Parteigründung oder zumindest nach, keine Ahnung, ich gründe eine Firma, ich mache irgendwas, wofür braucht man ein Team? Also, keine Ahnung, man geht selber in die Politik als Kandidatin für irgendwas. Also, wofür braucht man sonst ein Team? Und dann am Ende sagt sie genau, dass du es eben meintest, dass sie halt nicht so viel so jetzt Parteipolitik machen möchte, weil der Kanal halt mit öffentlich-rechtlichen Geldern aufgebaut wurde. Was darum wieder so klingt, als hätte sie eine eigene Partei oder würde halt einer existierenden Partei beitreten, die sie jetzt irgendwie supporten will.
Ja.
Und ja, also richtig ist aber gar nicht klar, was sie da sagt. Und was ich auch ganz absurd fand, ist, sie sagt zwar direkt am Anfang, dass es kein Video, dass sie bei Funk raus ist und so weiter, aber ihr Kanal hat immer noch das Kanalbanner mit dem Funk-Logo oben drin. Wenn du bei YouTube Videos von Funk guckst, dann steht ja unten immer so ein Warnhinweis, so von wegen Funk ist ein öffentlich-rechtliches Netzwerk. So, das wird ja quasi alle Art von bisschen dumm in Deutschland mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber tatsächlich sozusagen, wenn Sachen von Russia Today sind oder sowas, steht da auch, ne, das ist sozusagen ein russischer Informationssender und in Deutschland steht da halt Funk ist ein öffentlich-rechtliches Netzwerk. Aber das steht halt auch immer noch unter diesem Video. Also das
ja, aber das ist so eine Sache. Ich habe zum Beispiel meine Videobeschreibung, die ist bei jedem Video gleich. Man stellt ja ein, so, okay, das ist die Standardsache und die wird sich nicht ändern. Und ich glaube, ich habe da auch immer noch irgendwo einen falschen Link drin zu irgendwelchen Klamotten, die ich mal angeboten habe, weil ich einfach vergessen habe, das zu ändern. Und genauso mit meinem Kanalbanner. Ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal geändert habe. Das ist für mich so ein richtiges Highlight gewesen, weil ich mal wirklich eine Stunde dran gesessen und habe meinen Kanalbanner geändert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem, wenn sie meint so, okay, das klang jetzt auch nicht so, als wäre das vor langer Zeit passiert. Wahrscheinlich ist das so richtig abgeschlossen mit dem Kanal, mit Funk, wahrscheinlich vielleicht auch erst vor kurzem dann gewesen, weil sie gemerkt hat, so, also sie kann jetzt keine Videos posten und Parteipolitik machen, wenn sie noch bei Funk ist.
Ja, aber das Interessante ist, es steht tatsächlich drin, seit dem 01.01. ist MyLab ein Format von ZDF Neo. Also das gab ja einen Wechsel von Funk hin zu ZDF Neo. Das heißt sozusagen, es ist so ein, für mich ist es ein bisschen, also ne, wahrscheinlich ist es auch gut, dass sie da nichts Parteipolitisches gesagt hat, weil sozusagen in der Außenwahrnehmung wirkt es schon immer noch so bisschen wie ein öffentlich-rechtlicher Kanal, deswegen ist es auch gut, dass sie darauf eingegangen ist.
Ja, aber sie ist ja auch selbst noch Teil von ZDF.
Ja.
Sie hat ja da noch ihre Show an sich.
Das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie das ist. Also ich glaube, du darfst natürlich, glaube ich, auch als Person im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ein Parteimitglied sein, glaube ich, weil das wäre ja sozusagen schwierig, wenn das verboten wäre. Und ich glaube, dass gerade so, ich glaube, Leute, die so berufen werden vom Rundfunkrat, so, ich weiß nicht, ob Intendanten das sind oder so. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich glaube, dass da auch oft so sagen, der ein oder andere hat dann irgendwie ein, keine Ahnung, Parteibuch oder sowas und deswegen so, ne, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du wirklich vor der Kamera stehst und dann selber in der Partei aktiv bist, wirklich außenwirksam. Ich glaube, das ist dann auch nicht mehr vereinbar, glaube ich. Also das, wenn sie jetzt wirklich irgendwas Politisches macht, könnte das halt auch heißen, dass sie ihre Show nicht mehr machen kann. Das weiß ich nicht.
Ja.
Aber
ich weiß es auch nicht, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die das abnehmen oder halt auch noch mitzureden
sie
haben,
nur moderiert,
wo irgendwas ausgestrahlt wird. Deswegen wird da ja schon noch kontrolliert, dass da jetzt, wenn in der Show irgendwas ist, jetzt nichts extrem Politisches passiert, so klar. Aber es ist halt natürlich, glaube ich, aber auch schwierig, in der Politik zu arbeiten und gleichzeitig aber auch noch eine Show zu, also für sie selbst persönlich jetzt, nicht mal für die Öffentlich-Rechtlichen auch, weil es natürlich dann auch schnell heißt, so ja, das ist ja alles irgendwie bezahlt oder sonst was und hier mit meinen Rundfunkgeldern und sowas.
Also ich bin mal sehr gespannt, was da kommt, weil wir wissen es halt nicht. Und im Reddit gab es eine Menge Spekulationen. Also die eine ist natürlich, dass sie eine Partei gründet, wo, glaube ich, auch viele ein bisschen skeptisch sind, weil sie meinen so, hey, es gibt gerade so viele neue Parteigründungen und wir haben in Deutschland eh schon extrem viele Kleinstparteien, die es dann nicht über die 5%-Hürde schaffen. Also, ne, das ist einfach ein weiteres Ding, was jetzt nicht unbedingt was hilft potenziell, weil, keine Ahnung, ich meine, sie hat ein paar Millionen Abonnentinnen, aber die Frage ist sozusagen, selbst wenn die alle jetzt dann die MyLab-Partei wählen würden, wäre das wahrscheinlich trotzdem nicht 5%.
Nein,
weiß ich nicht.
Ja, und vor allem das selbst wenn alle, also davon sind ja dann auch wirklich max vielleicht 100.000 sehr aktiv, so, die das dann auch richtig machen würden.
Ja, und deswegen glaube ich, dass sozusagen realistischer vielleicht ist, dass sie in der Partei beitritt und vielleicht dann auch, und das war noch eine Theorie, dieses Jahr ist Europawahl, vielleicht auch zu sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher dann vielleicht dann da auch irgendwie einen Listenplatz zu bekommen, wo du dann tatsächlich auch einziehen kannst in ein Parlament. Wobei sie aber ja, glaube ich, schon sehr klar deutsche Politik angesprochen hat in ihren Videos. Das heißt, das macht auch irgendwie von der Logik her nicht so viel Sinn.
Vor allem Berlin ja auch die ganze Zeit. Also
ja, voll, genau.
Vielleicht fängt sie auch klein an bei Regionalpolitik.
Müsste eher irgendwie Brüssel oder so. Aber sie wohnt ja nicht in Berlin, soweit ich weiß. Also deswegen, also glaube, vielleicht zieht sie auch hierher, ich weiß es nicht, aber. Und eine andere Theorie, die immer war, ist, vielleicht wird sie Regierungssprecherin.
Weil sie so gut sprechen kann.
Was sozusagen auch für einen sehr weirden Take halte, weil natürlich sozusagen kann sie sehr gut kommunizieren, kann sie sehr gut Wissenschaftskommunikation und so weiter, aber so, ich glaube gerade, das ist eine sehr undankbare Rolle, ehrlich gesagt, Regierungssprecherin zu sein, weil du sitzt dann halt da oft in irgendwelchen Bundespressekonferenzen und wirst dann irgendwie von Thilo Jung irgendwas Nerviges gefragt und musst dann da spontan drauf reagieren, zu irgendwie, aber auch zu allem, also auch, keine Ahnung, zu Israel, Gaza und keine Ahnung was, da geht es ja dann nicht nur um deutsche Politik, deswegen kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also ich finde es ganz interessant, weil sie ja sagt, das ist ein Statement, und ich finde es unglaublich spannend, weil ich es extrem cool finde, wenn Leute mit Reichweite sozusagen sich mehr politisch einsetzen, wie auch immer. Und ich mir auch vorstelle, dass Mai dafür, egal was für eine Rolle das ist, die sie dann am Ende jetzt hier sich ausgemalt hat, finde ich das mega geil. Also ich glaube, dass sie dafür genau die Richtige ist. Aber gleichzeitig dafür, dass es Statement heißt, ist es irgendwie das unstatemixte Statement, das je gemacht wurde.
Ich war eigentlich auch schon überrascht, dass es nur 8,5 Minuten geht. So. Und dafür wurde aber auch dann tatsächlich nicht viel gesagt. Also ich glaube, mich hätte es abgeschreckt, wenn es jetzt 20 Minuten gewesen wäre. Dann hätte ich mir gedacht, so, boah, weiß ich nicht, ich habe gerade keine Zeit. Aber die 8,5 Minuten waren eigentlich ganz okay. Und dann wiederholt sie sich aber die ganze Zeit. Und irgendwie weiß man nicht am Ende so wirklich, um was es ging. Das stimmt schon.
Und es ist auch sehr Mai untypisch, würde ich sagen. Also sie sagt Dinge, denen ich jetzt auch zustimmen würde, aber sie sind jetzt auch nicht wie sonst sozusagen unterlegt mit, hier ist eine Studie, die zeigt, dass wir eine Klimakrise haben.
Relativ offensichtliche Dinge. Also so klar, wir sind alle irgendwie gerade so ein bisschen, was passiert hier? Man könnte das doch eigentlich, klingt das so easy, es besser zu machen, weil ja die offensichtlichen Probleme, die sind halt da so. Und ich denke, viele denken sich so, ja okay, ich würde das viel besser machen. So, ich mach's jetzt einfach selbst, weil dann funktioniert's vielleicht mal. Aber ich glaube, dann passieren immer so diese ganzen Sachen, die in der Politik halt passieren, und auf einmal passiert doch wieder nichts.
Es gibt noch eine andere Theorie, und die ist, dass das ganze Video irgendeine Form von Experiment ist. Was natürlich auf YouTube ist immer, es ist ein soziales Experiment. Es kann sein, dass im Rahmen von irgendeiner, sozusagen, weil das ist nämlich schon angekündigt worden von der Zeit, glaube ich, dass jetzt die nächste Staffel von ihrer Show bei ZDF Neo läuft.
Ja, das klingt aber auch nach einem ZDF Neo-Move tatsächlich.
Genau, dass sie dieses Video gemacht haben, weil wie gesagt, im Kanalbanner steht, dass der Kanal seit dem 1.1. bei ZDF Neo ist, und das spricht sie aber nicht an, dass sozusagen das ein Experiment ist, um sozusagen zu gucken, wie wurde darüber berichtet? Wie wurde darüber spekuliert? Was für eine, keine Ahnung, rechte Reaktion gab es auch darauf, dass MyLab jetzt in die Politik geht oder sowas, ne?
Mhm.
Also auch bei uns im Reddit waren Leute, die meinten, die hat Werbung für die Impfung gemacht. Also, keine Ahnung, könnte ich mir auch vorstellen.
Jetzt, wo du sagst, klingt das für mich am plausibelsten. Also ich bin jetzt doch da dabei.
Ja.
Sonst hätte ich gesagt, sie macht eine Partei, aber jetzt denke ich mir so, ja, nee, das ist bestimmt irgendein wildes Experiment.
Wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Experiment ist, aber selbst wenn es ein Experiment war, würde ich mir wünschen, dass die hoffentlich positive Reaktion, das, was ich bisher gelesen habe, war tatsächlich eine positive Reaktion darauf, vielleicht dann doch lostritt, dass, und das muss ja jetzt nicht nur sie übernehmen, aber dass die Politik mehr auf Leute zugeht, die gut Fakten kommunizieren können im Internet und sozusagen sich da ein bisschen Beratung holen, wie man das besser machen kann, weil sozusagen so diese Vorstellung, MyLab kommuniziert in ihren, sozusagen auf ihre Art und Weise Dinge, die in der Politik gerade los sind, das finde ich passiert zu wenig, und das, da könnte mehr passieren. Ich glaube, da ist sie jetzt auch nicht die Einzige, die das gut kann.
Ja.
Und ich glaube, das könnte dem Diskussionsklima auch ein bisschen helfen, wenn einfach besser kommuniziert wird. Gerade weil zum Beispiel ich jetzt wieder letzte Woche so ein Ding gesehen habe, dass zum Beispiel auf TikTok die AfD, glaube ich, insgesamt größer ist als alle anderen Parteien zusammen.
Mhm.
Also weil die einfach alle nicht hinterherkommen, gute TikToks zu machen. So. Und da könnte, glaube ich, könnten die anderen Parteien vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen, besser zu kommunizieren und besseren Content zu machen. Aber wer weiß. Ansonsten, ich finde, wir gehen jetzt einfach davon aus, einfach für den Comedy-Faktor, MyLab gründet eine Partei Und das ist die YouTube-Partei, die Influencer-Partei. Mhm. Wen holt sie in ihr Kabinett? Wer ist, MyLab auf jeden Fall Kanzlerin. Ich würde sagen, dann holt sie Rezo als Regierungssprecher.
Mhm, ja.
Aber wer belegt so die ich würde sagen, Tomatolix Gesundheitsminister. Ja.
Ja.
Kriegt dann endlich die Cannabis-Legalisierung durch, aber auch direkt alle Drogen.
Oh, ich habe gerade gar nicht im Kopf, wen gibt's denn alles so? Wer macht denn so Ernährung?
Ron Bilecki, Finanzminister, auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen so ein neues Ministerium, das dann eingeführt wird. Ja, wohl, vielleicht brauchen wir auch kein neues. Ich glaube, Jeremy Fragrance könnte einfach das Arbeitsministerium übernehmen.
Oder vielleicht auch lieber nicht.
Irgendeine Reisebloggerin übernimmt das Auswärtige Amt.
Also bleiben wir einfach bei Klischees. Nehmen Sie und packen Sie in die Politik. Perfekt, Robin, ja. Toll. Ja.
Die Skills, die wir in Social Media haben, werden direkt in die Politik übertragen.
Und was bist du dann? Wer wärst du?
Boah, weiß ich nicht. Ich kann ja nichts.
Oh, wow.
Ja, was mache ich? Gute Frage. In welchem Ministerium wird am meisten gelästert?
Im Bundestag.
Im Bundestag. Ich werde einfach Bundestagspräsident.
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich ein echt okayer Job noch. Also da würde ich mich auch noch sehen. Einfach nur so ein bisschen diesen Kindergarten zusammenhalten.
Ja, ja. Ja. Da können wir uns auch teilen. So, wie
okay, perfekt. Ja, das
Und ich finde, Bundespräsident allerdings müsste jemand sein, den alle cool finden. Also wahrscheinlich so jemand wie Gronkh oder Cold Mirror.
Cold Mirror.
Cold Mirror als Bundespräsident.
Niemand hat jemals irgendwas Böses über Cold Mirror gesagt. Das
stimmt.
Ist schon wirklich, das ist schon toll. Ja.
Das ist unser YouTube-Kabinett, das ist die neue Partei, nur so als Pitch für MyLab. Vielleicht hat's. Während MyLab gerade politischer wird, oder auch nicht, who knows, wird Instagram unpolitischer. Das war eine News aus der letzten Woche. Der CEO von Instagram hat gesagt, sie wollen politische Inhalte nicht mehr verstärken. Und ich finde das ganz interessant, weil das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, ich habe dazu ein Video gemacht vor einem Jahr oder so, weil es von der Europäischen Union so einen Gesetzesvorschlag gab, der den Plattformen theoretisch sowas aufgezwungen hätte in die Richtung, nämlich dass politische Inhalte algorithmisch nicht verstärkt werden dürfen. Und damals war das ein Problem, was ich da angesprochen habe, dass man sozusagen keine Definition so richtig dafür hatte, was jetzt politische Inhalte sind in dem Kontext. Also ihnen ging es darum, so ein bisschen halt sagen Wahlmanipulation und also wirklich auch wichtige Dinge, die man auf jeden Fall einschränken sollte, einzuschränken. Aber es war so ein bisschen breit gefasst. Und bei Instagram ist das jetzt genauso. Die haben jetzt quasi von sich aus gesagt, ja, wir wollen das einschränken. Definieren in ihrer Ankündigung aber in keinster Weise, was political content ist. Also sie sagen zwar potentially related to things like laws, elections or social topics. Was ja alles ist. Also das heißt, wenn ich ein Video mache über die nächste Bundestagswahl oder so ein Reel, wird potenziell eingeschränkt, auch wenn ich das als News-Video mache.
Ja.
Wenn ich ein Video mache über, keine Ahnung, Abtreibung oder LGBTQ-Themen und so weiter, wird potenziell eingeschränkt, weil das von manchen Parteien zu Social Issues gemacht wird.
Mhm.
So, was heißt das? Ich finde es ein bisschen gefährlich.
Ja, man könnte ja theoretisch könnte man aus jeder Diskussion eine politische Diskussion machen.
Ja, 100%.
Also auch allein Feminismus ja auch schon.
Ja.
Das ist ja alles irgendwann politisch, genauso wie mit Rassismus zum Beispiel. Also das ist schwer, das zu definieren. Ich weiß nicht, im ersten Moment denke ich mir so, okay, es gibt natürlich oft Inhalte, vor allem halt von mir persönlich negativ aufgefasste Inhalte, die halt oft viraler gehen als die positiven Berichterstattungen oder News halt aus der Politik. So, das ist natürlich, dann denke ich mir so, wäre ja eigentlich ganz süß, so, weil jeder Post gleichermaßen dann vielleicht irgendwie diese Aufmerksamkeit verdient hätte oder halt eben auch nicht. Aber ja, es kann da auch gerade irgendwie nur so ganz vage was dazu sagen, weil man es wirklich nicht definieren kann.
Also man kann es wohl selber steuern. Also das ist halt die Frage, also wie viele Leute das dann machen. Aber es wird wohl in den Einstellungen halt sozusagen so ein Button geben, Political Content, und da kannst du sagen Limit.
Das ist
oder
aber
don't
halt
limit.
Dann auch wieder Quatsch, weil ich mir denke, so die Leute, die gefährliche Inhalte verbreiten, die sind ja genau auf diesen Plattformen, um diese Inhalte zu verbreiten. Also die wollen,
voll,
die haben ja richtig Bock zu zeigen, so boah, guck mal Leute, das geht meiner Meinung nach wirklich in der Welt ab. Hier habe ich was gelesen und hier, keine Ahnung, ist diese krasse News rausgekommen. So, und das ist jetzt Gefährliche eigentlich an der Sache dann.
Voll, also dieses Einschränken. Also erstmal sagen, nicht definiert, was eingeschränkt wird, und generell das Einschränken ist halt, du kannst natürlich so ein bisschen so Scheuklappen aufsetzen und sagen so, ich möchte einfach nicht wissen, was in der Welt los ist. Ich nutze Instagram, um mir irgendwie schöne Bilder von meinen Freunden und Freundinnen anzugucken oder halt so ein bisschen, keine Ahnung, Hundevideos, Koch-Content und den einen oder anderen Travel-Blog mir durchzulesen. Aber ich habe halt keinen Bock auf Instagram dann auch noch Reels zu sehen von irgendjemandem, der mir erzählt, dass die Welt gerade untergeht. Was ich auch irgendwo verstehen kann. Also ich kann verstehen, dass Leute dieses Bedürfnis haben. So insbesondere seitdem alle Plattformen mehr dazu hingegangen sind, dass du eigentlich nicht mehr nur den Account, die Accounts siehst, den du folgst, sondern eben halt auch immer mehr Suggested Content in deinen Feed geballert wird. Und es ist auch eine Sache, die potenziell halt die Polarisierung der Gesellschaft auch reduzieren könnte, wenn Leute halt weniger so algorithmische Sachen in ihren Feed gepusht kriegen, der ja oft Engagement erzeugen soll. Und dieses Engagement bei politischen Inhalten ist halt oft das, was du gerade meintest, so dieses, ich sehe Content, der mich irgendwie negativ triggert.
Ja, aber dann, ich weiß nicht, dann bleibt man ja trotzdem auch wieder in seiner Bubble irgendwie drin und nochmal vielleicht extremer, wenn man dann eventuell diese anderen Sachen erst auch wirklich gar nicht mehr sieht, die auch passieren. Boah.
Ja, vor allem durch diese Definition, ne? Also sagen, ist keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen, es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen politischem Content im Sinne von Content von Parteien oder eben polarisierender Content oder politische Berichterstattung, ne? Also sagen, ist jetzt ein Post, der einfach nur sagt, hey, das waren die Wahlergebnisse oder ein Tagesschau-Post zu, keine Ahnung, Marihuana wird jetzt legalisiert. Ist das dann politischer Content, wenn es einfach nur Informationen ist, die ja auch wichtig ist, dass Leute die halt bekommen, weil eben Leute in unserem Alter heute eben nicht mehr die Tagesschau im Fernsehen gucken, sondern das dann eher über Instagram mitbekommen.
Da aber zum Beispiel auch, da denke ich mir so, ich bekomme mittlerweile wirklich, mein Instagram-Feed ist nur noch voll mit Tagesschau-Posts, weil ich aber auch in letzter Zeit immer diese Kommentare öffne, weil ich mir denke so, ah, da gibt's bestimmt juicy Kommentare drin. Und wenn man da einmal anfängt damit, da komme ich nicht mehr raus. Ich denke mir jedes Mal so, ich lese mir jetzt durch, was die Leute Negatives dazu zu sagen haben. Ich weiß nicht, warum ich es mache, aber ich reg mich immer am Ende auf, schließe diese App und denke mir so eine Scheiße. Also ich finde es ganz schlimm.
Aber vielleicht ist das genau der Grund, sie wollen dich davor schützen, weil sie halt nicht wollen, dass du die App zumachst. Sie verkaufen mehr Werbung,
wenn
du weniger Tagesschau-Kommentare liest.
Ja, ich bin dann nämlich genervt und denke mir so, nee.
Interessanterweise finde ich den Impact für Threads noch viel größer als für Instagram, weil bei Threads wird das wohl auch gelten und Threads ist ja Instagrams Antwort auf Twitter und Twitter war ja schon immer sehr viel politischer und ist aber durch Elon Musk halt einfach um einiges mehr Scheiße geworden und Threads da als Alternative zu haben, auch wenn sich das bisher bei mir null durchgesetzt hat. Ich habe Threads, glaube ich, bisher zweimal geöffnet.
Ich habe noch nicht mal einen
Account. Aber trotzdem sozusagen, finde ich, limitieren sie sich damit komplett die Option auch weg, dass sie eine Twitter-Alternative werden, weil Twitter, zumindest in Deutschland, aber ich würde sagen auch in Amerika und aber auch international, mehr eine Plattform ist, die halt gerade genutzt wird, um auf irgendwie Social Issues aufmerksam zu machen, um auf politische Sachen aufmerksam zu machen, auf quasi Konflikte in der Welt aufmerksam zu machen.
Wenn ich was gesehen habe von Twitter, war es immer politisch. Also ich habe nie, also außer die Post von El Honzo so, habe ich nie einen Twitter-Screen
gesehen. Und selbst die sind oft
politisch. Ja, genau. Ja.
Ja, ich bin mal gespannt. Also plus, was heißt das auch für andere Plattformen? Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es auf der einen Seite positive Effekte hat. Ich halte es aber auch für problematisch, weil es halt nicht definiert ist.
Ja.
Und ja, ich bin mal gespannt, ne? Also was ist politisch und was nicht? Und wie äußert sich das dann? Mal gucken.
Ja, ich bin aber auch gespannt, inwieweit sich das wirklich durchsetzt. Also vor allem, wenn man es halt selbst auch bestimmen kann, ob es jetzt hier ein Limit gibt oder nicht, dann denke ich mir so, ja, okay, das ist einfach vielleicht auch nur ein nett gemeinter Versuch von denen, um ein bisschen zu beruhigen, dass nicht alles so extrem politisch ist. Und
ich meine, an sich ist es so eine Veränderung, die halt auch echt bedeuten könnte, dass Kanäle, die sich auf Instagram mit politischen Inhalten oder auch mit politischen Informationen, mit Newsinhalten und so weiter bisher eine Plattform aufgebaut haben, dass die halt in Zukunft nicht mehr wachsen können, weil die werden die Inhalte schon angezeigt, wenn du denen folgst natürlich, aber sie werden halt nicht mehr in den Recommended-Sachen vorgeschlagen. Und das würde halt bedeuten, dass Leute dann halt eigentlich eher weggehen von Instagram, die solchen Content machen.
Ja.
Das war bei Facebook ja auch schon mal so, als sie quasi alles auf Video gesetzt haben, dann haben 1 Milliarde Unternehmen angefangen, ganz viel Videocontent für Facebook zu produzieren und dann haben sie geändert, wie das funktioniert und wie Seiten funktionieren und dann haben zigtausend Medienunternehmen weltweit einfach Leute rausgeschmissen, weil sie halt plötzlich auf Facebook kein Geld mehr verdienen konnten und ich kann mir vorstellen, dass es auf Instagram jetzt auch so ist, also Inhalte, die halt, keine Ahnung, hat wie gesagt, mal der Tagesschau Instagram-Account wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr wachsen in Zukunft.
Ja.
Mal gucken. Politische Inhalte zu posten, das ist so ein bisschen wie einen Rülpser rauslassen an den Gedanken, die du gerade im Kopf hast. Und das kann Luca, a.k.a. Laser Luca, a.k.a. Concrafter, der kann das jetzt. Der kann jetzt rülpsen.
Wow.
Kannst du rülpsen?
Akademischer Applaus hierfür.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, ich habe genau das gegenteilige Problem. Ich war letzte Woche bei der Ärztin und habe gesagt, ich habe irgendwie zu viel Luft überall und muss einfach sehr oft aufstoßen oder rülpsen. Und das ist tatsächlich einfach nervig. Also wusste, dass es das gibt, dass Leute nicht rülpsen können, weil ich irgendwie von der Freundin das auch mitbekommen habe, dass sie auch eine OP hatte, aber ja.
Ich wusste es tatsächlich auch, dass es das gibt. Also es ist tatsächlich ein medizinisches Ding, das heißt RCPD. Und ich kenne das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte hier in diesem Podcast, aber es gibt einen Podcast, den es leider nicht mehr gibt, den ich sehr, sehr gerne immer gehört habe. Der heißt Reply All. So ein Podcast, der sich mit dem Internet auseinandersetzt. Und die haben 2021 schon mal eine Folge gemacht über den TikTok-Algorithmus und wie krass der ist. Die haben diese Story erzählt anhand der Schwester von einer der Produzentinnen dieses Podcasts, die anhand von TikTok rausgefunden hat, dass sie dieses RCPD hat, ja. Weil die ihr ganzes Leben lang nicht rülpsen konnte und aber gar nicht wusste sozusagen, dass das ein medizinisches Ding ist. Und dann hat TikTok ihr plötzlich angefangen, so Videos zu zeigen, wie so put a finger down if you've never burped. Und dann war sie plötzlich in so einem Rabbit Hole und hat so eine Community auf TikTok gefunden von Leuten, die alle nicht rülpsen könnten und ist dann darüber auf so einen Arzt gestoßen, der sich halt in Amerika darauf spezialisiert hat, genau diese Menschen zu behandeln, weil das halt noch so eine relativ neue, bisher unbekannte Krankheit ist. Es hat wohl mit irgendeinem Muskel zu tun in der Speiseröhre oder in der Gegend der Speiseröhre, der halt irgendwie angespannt ist und der es einfach halt nie gelernt hat zu rülpsen. Und dann kannst du es halt einfach nicht. Und anscheinend hatte Luca das und aber jetzt auch schon seit 12 Jahren und wurde wohl auch von Ärzten da gar nicht ernst genommen. Also er sagt, dass er sozusagen irgendwann in therapeutischer Behandlung war, so psychotherapeutischer Behandlung, weil die Ärzte ihm gesagt haben, das, was du beschreibst, das ist Bullshit, das gibt es nicht, das muss psychisch sein, du bildest dir das ein oder sowas. Und also, aber es ist eine echte Krankheit und jetzt hat er irgendwie Botox in diesen Muskel gespritzt bekommen und kann jetzt rülpsen. Und das ist tatsächlich, also finde ich, von Luca eins seiner sympathischsten Videos, weil es einfach so, es hat eine absurde Situation, die ihm wohl auch echt viele Beschwerden verursacht hat. Also du kannst dich dann auch nicht übergeben und so. Das klingt auch ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich, wenn du gar nicht kotzen kannst. So. Hatte viel Bauchschmerzen einfach, weil die Luft halt nirgendwo hingehen kann. Und hat halt über Jahre medizinische Probleme gehabt. Und ja, ich finde das ganz spannend, weil er nicht der erste YouTuber ist, der sozusagen in einem YouTube-Video darüber berichtet, dass er irgendeine seltene Krankheit hat und halt auch ganz lange nicht von den Ärzten keine Hilfe bekommen hat und dann erst in so über YouTube dann auch davon erzählen könnte und dann auch in den Kommentaren sich dann auch wiederum Leute finden, die meinen so, ach krass, danke
das
für dieses
ich
Video.
Auch.
Das ja. Habe ich auch, so, ja.
Ich finde es ein bisschen witzig, weil ich habe dir gerade eben zugehört, wie du es erzählst, vor allem auch mit der TikTok, also mit der einen, die das auf TikTok gesehen hat. Das klingt wie so eine RTL-Aktuell-Story, wo so ein bisschen dramatisch erzählt wird und dann ging es ihr so und sie hat einen Arzt in Amerika, der genau das heilen konnte.
Ja.
Und am Ende geht sie so glücklich über so einen Kiesweg und
rülpst sich einfach.
So tolle Geschichte, toll. Genauso wie Luca jetzt mit dem Video. Also wow, guckt mal.
Ich kann rülpsen. Ja, ich fände es ganz spannend, vielleicht hilft das jetzt jemandem von euch, die das hören und denken so, holy shit, ich habe endlich herausgefunden, was mit mir falsch ist. Ich kann nicht rülpsen, das war's die ganze Zeit. Also einfach interessant und ja, jetzt geht's ihm besser. War auch ganz spannend, weil dadurch, dass er dieses Botox da reingespritzt bekommen hat, kann er halt auch nicht mehr so gut reden.
Oh.
Zumindest für eine Zeit und hat deswegen jetzt auch weniger Videos gemacht und auch, glaube ich, in seinem Podcast meinte, er hat immer wieder so, muss immer wieder so Atempausen machen, weil halt dadurch ist der Muskel jetzt ein bisschen entspannt war. Ist ein bisschen schwieriger, man verschluckt sich wohl auch häufiger und so, aber dafür kann er jetzt rülpsen und irgendwann geht's dann hoffentlich.
Toll. Hast du schon mal irgendwas herausgefunden durch TikTok, so, dass du gedacht hast, oh, das habe ich auch, ich wusste gar nicht, dass das so und so ist?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass mir, als ich angefangen habe, TikTok zu nutzen, plötzlich ganz viele TikToks angezeigt wurden, wie das ist, ADHS zu haben.
Ja.
Und ich habe aber auch schon viele Artikel dazu gelesen, sozusagen wie dumm das ist, sich da über TikTok selbst zu diagnostizieren. Deswegen würde ich das auch nie machen. Aber es war schon so, dass dann halt Leute, weißt du, so diese, auch diese put a finger down oder diese, wenn du diese 5 Dinge machst, dann hast du vielleicht ADHS. Und da war irgendwie so eine, die ein Account, der nichts anderes macht, außer wie essen Menschen mit ADHS.
Ja.
Und anscheinend ist so ein Ding, dass du halt, also, ne, wie gesagt, das ist, nehmt das bitte nicht als medizinische Info, geht da lieber zu jemandem, der das wirklich diagnostizieren kann. Aber die hat halt behauptet in dem Video, keine Ahnung, ob das stimmt, dass Menschen, die ADHS haben, halt oft vergessen zu essen. Und ich bin jemand, der halt oft vergisst zu essen. Ich habe das ganz oft, dass ich um 18 Uhr abends merke, mir geht's scheiße und dann zum ersten Mal an dem Tag was esse. Also ich habe nichts gefrühstückt, ich habe zum Mittagessen nicht gegessen, weil ich irgendwie durchgearbeitet habe. Was nicht gesund ist, und ich weiß nicht, ob das an ADHS liegt oder ob ich
einfach... Das kann aber auch an Stress liegen. Das ist ja eben das Ding. Also es gibt so, es werden so 5 Sachen gesagt und man sieht dann so eine und denkt sich so, ja, das stimmt, das ist wie Sternzeichen durchlesen. Also irgendwann denkst du dir so, oh ja, und alles, was nicht stimmt, ignorierst du so kurz weg, weil du dich aber auch irgendwie selbst diagnostizieren willst. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an der Sache.
Ja, voll.
Weil ich bin mir sehr sicher, ich habe das nicht. aber ich höre manchmal Sachen, denke mir so, oh ja, das habe ich auch. Vielleicht habe ich das ja. Ja, vielleicht ja. Stimmt deswegen was mit mir nicht. Nee, manchmal sind es auch einfach andere Dinge, die vielleicht auch mal angegangen werden müssen bei einem persönlich so. Ich glaube, man verfällt schnell da rein, die Schuld auf irgendwas Offensichtliches dann zu lenken und dann einfach zu sagen, ja, das liegt daran, ich kann nichts dafür, ich lebe jetzt einfach so weiter. Und ich glaube, ja, das ist dann auch wieder gefährlich an der Sache, ja.
Voll, ja. TikTok hat gesagt, ich bin einfach so, deswegen darf ich mich so verhalten.
Ja, genau. Ja, ist wirklich so. Deswegen bleibe ich jetzt stay toxic. So. Nein, muss ja nicht gleich toxisch sein.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn man diese Vermutung hat, vielleicht mal wirklich abchecken lassen, bevor man sagt so, ja, nee, das ist bestimmt so.
Wo ich dann euch auch so ein TikTok gesehen habe, so, when you search for what is a toxic relationship and the video starts describing you.
Ja.
Upsi.
Das ignoriert man aber auch weg. Denkst du, nein, das kann ja nicht sein. Ach Quatsch, nein. Aber ja, ich war bei diesem ADHS-Content, war ich auch schon mal kurz. Einfach, weil ich es dann aber auch spannend fand.
Ja, es ist auch, also, ja. Ich glaube, Leute, die tatsächlich diese Diagnose haben, haben da wahrscheinlich auch eine andere Meinung zu als Leute, die einfach nur TikToks gucken. Aber ich finde es auch spannend, einfach so aus, aha, interessant. Was auch interessant ist.
Apropos TikTok-Challenges.
Hast du schon mal so eine Challenge mitgemacht? Hast du schon mal so eine Cinnamon-Challenge oder die Ice Bucket-Challenge?
Ja, ich habe bei der Ice Bucket-Challenge, habe ich damals noch Facebook-Video gepostet. Habe ich noch nicht Social Media gemacht. Also nicht
ein privates
beruflich.
Facebook-Video.
Genau, ja. Auf meinem privaten Facebook-Account hat mich eine Freundin, die damals in den USA ein Auslandsjahr gemacht hat, hat mich nominiert und das war halt in den USA natürlich ja irgendwie größer auch.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, cool, ich mach das jetzt auch. Hab ich das gemacht, alleine auf meinem Balkon.
Das war so Peak-Internet, finde ich. Also seit der Ice Bucket Challenge ist es nur bergab gegangen.
Ja.
Damals haben Leute noch Challenges so aus Fun privat einfach so gemacht, um irgendwas Cooles zu unterstützen.
Ja, die Cinnamon Challenge habe ich mal ausprobiert. War nicht gefilmt oder sowas. Ich dachte so, es kann doch nicht so schwer sein, so einen Löffel Zimt im Mund zu behalten. Ja, war schon schwer.
Ja, es gibt eine neue Challenge, bei der du jetzt vielleicht mitmachen kannst.
Na super.
Und zwar könntest du dir ein paar Zahnstocher frittieren und die dann essen.
In der Heißluftfritteuse.
Heiße Fritteuse? Weiß ich nicht. Fangen die dann an zu brennen, wenn man so einen Holzzahnstocher da reinlegt?
Stimmt, aber ich habe nur eine Heißluftfritteuse.
Shit, du musst jetzt kurz so ein paar Liter Öl kaufen,
na, okay,
in eine Topbanane und dann ein paar Zahnstocher reinhauen.
Ja.
Das ist nämlich tatsächlich ein neuer Trend in Südkorea und zwar auf TikTok, auf YouTube, auf Instagram. Mal gucken, wann er bei uns ankommt, ob K-Pop ihn hier rüberträgt. Aber tatsächlich hat jetzt in Südkorea eine Behörde davor gewarnt und das ist tatsächlich mal nicht so ein Trend, wo Behörde warnt und gab irgendwie einen Artikel dazu und deswegen warnt jetzt die Behörde, weil das hat man noch nie irgendjemand vorher gemacht. Nee, es gibt tatsächlich Dutzende Videos, wo Leute das machen und es scheint wirklich ein größerer Trend zu sein und auch das Video, dass ich mir angeguckt habe, wo darüber berichtet wird, dass davor jetzt gewarnt wird von Korea Now, hat fast 800.000 Views. Also das ist anscheinend ein größeres Thema da. Und zwar, das sind aber so eine Art von Zahnstocher, die es hier leider nicht gibt. Oder zumindest habe ich die noch nie gesehen. Also vielleicht ist es auch gut, dass es sie hier nicht gibt.
Egal, auf Amazon
kann man
alles bestellen.
Kann man einfach so bestellen. Okay, also es sind so Zahnstocher, die so grün sind und die sind aus Maisstärke. Und
das klingt ja im ersten Moment essbar.
Ja, also die sind auch in einer gewissen Weise natürlich jetzt ein bisschen food safe, weil du die als Zahnstocher ja auch in deinen Mund steckst. Aber sie sind auf jeden Fall nicht in dem Level food safe, dass du sie in deinen Magen bekommst. Also deswegen.
Ich glaube, aber bestimmt haben schon ein paar Leute auch einen Holzzahnstocher gegessen. So lange, wie Leute manchmal auf einem Zahnstocher rumkauen, denke ich mir so, der ist aufgeweicht und irgendwann vergisst du es und denkst, es ist ein Kaugummi und dann ist er auch weg. Also ich wette, es gibt irgendwo eine Person, die schon mal einen Zahnstocher gegessen hat.
So die Mikroplastikvariante von Holz, einfach ganz viele Holzfasern gegessen.
Ja.
Aber ja, anscheinend, also wenn du die frittierst, dann ploppen die so auf wie so Mais.
Ah ja, gut.
Puffs oder halt wie so, so ein bisschen sehen die aus wie so, also nachdem du die frittiert hast, sehen die aus wie so grüne Styropor-Nudel-Dinger, die du halt in so einem Paket hättest, um so ein bisschen dünner, aber so als so,
wie
so als so.
Wie heißt das denn, so Cheetos?
Ja. Ja,
nur in
Cheetos.
Grün?
In grüne Cheetos sehen die aus, ja. Und anscheinend kaufen Leute in Korea wirklich so packungsweise Zahnstocher, ballern die in Öl und dann werden die hinterher so ein bisschen gewürzt, ein bisschen Käse dran gemacht, ein bisschen Salz und Pfeffer und dann essen die und die haben anscheinend eine extrem geile Konsistenz. Also die sind halt sehr luftig und knusprig und dann.
Aber kann man sich dann nicht einfach auch irgendwas aus Maisstärke so machen, was halt auch noch wirklich essbar ist, was genauso geil ist. Also
ja, also in den Kommentaren meinte jemand, dass angeblich mit Nudeln ähnlich funktioniert. Also wenn du so trockene Nudeln in Öl ballerst, dass die auch dann irgendwie so aufploppen, weiß ich nicht. Aber der Top-Kommentar auf YouTube ist, you can just do this with regular dry noodles like pasta. No need to resort to toothpicks.
Ja, das ist schon noch billiger.
Und der zweite Top-Kommentar ist, business idea. The toothpick company should partner with a food company to sell an edible variant. Also, absurder Trend. Esst bitte keine Zahnstocher. Ja.
Aber jetzt, wo wir auch drüber reden, ist mir eingefallen, dass ich auch mal diese scharfen Ramen-Nudeln oder die es da gab.
Ja.
Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Und da denke ich mir aber auch so, wow, ich habe ja auch nicht geguckt, was da drin ist. Einfach auch online bestellt, dann kam das nach Hause geliefert und ich habe mir sonst was reingepfiffen. Das ist halt genauso.
Ja, mit der Hot-Chip-Challenge, wo Leute halt tatsächlich...
Ja, oder das, ja, ist alles irgendwie, gut. Dann doch lieber die Ice-Bucket-Challenge wieder zurück.
Ja, aber was ist das denn mit dem Internet, dass Leute sozusagen so ein Video sehen und da denken so, geil, das möchte ich jetzt auch machen, ohne drüber nachzudenken, ob es tatsächlich klug ist.
Ja, weil alle, ich glaube, alle haben so diesen toxic trait, dass sie sich denken, ja, bei mir wäre es bestimmt nicht so schlimm, wie die Person tut. So, weil man denkt ja immer,
ich kann
immer,
es verdauen. Mein man, Magen ist besser.
So, ja, bei jeder Sache, bei Schlag den Raab damals, ja auch bei jedem Spiel, denkt man sich so, oh, die stellen sich aber auch an. Also das würde ich ja besser machen. Und ich glaube, da denken sich auch viele so, ja, safe. Würde ich
das ist so ein bisschen wie in die Politik gehen.
Ja, genau.
Ich könnte es natürlich besser.
Ja, eben. Es sagt sich immer so leicht, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, hat es halt so Potenzial, wenn man sich denkt, ja, das probiere ich jetzt auch.
Bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, aber noch einmal kurz Werbung in eigener Sache. Habt ihr vielleicht Bock, ein kommendes News-Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf TikTok maßgeblich mitzugestalten? Wir, die richtig cool gehen, wir haben eine Firma, suchen da nämlich gerade eine Menge Leute. Es gibt eine Menge neue Jobs, die wir gerade ausgeschrieben haben. Und wenn ihr Bock habt, gemeinsam mit uns ein persönlichkeitsgetriebenes, plattformgerechtes Newsformat zu erschaffen für junge Menschen, wo wir erzählen, warum die Nachrichten relevant und spannend sind, anstatt sie einfach nur vorzutragen, wo wir erklären und bereichern, aber halt auch gerne mal unterhaltsam sind. Wenn ihr Bock habt, so News zu machen, ja, ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Was geht ab erinnert damals. Wenn ihr Bock auf diese Art von so geile News habt, wie man halt eben junge Menschen so die Nachrichten näher bringt, dann bewerbt euch. Wir suchen nämlich eine Redaktionsleitung. Alle Jobs hier natürlich, die ich jetzt nenne, männlich, weiblich, divers natürlich, eine stellvertretende Redaktionsleitung. Wir suchen RedakteurInnen, Social Media RedakteurInnen, eine Motion Designerin oder einen Motion Designer, Cutter oder Cutterinnen, Mediengestalter, Mediengestalterinnen und auch unabhängig von dem Projekt gleichzeitig auch noch Leute, die Bock haben, bei uns ein Praktikum zu machen und gleichzeitig auch eine Producerin oder einen Producer als Elternzeitvertretung, wenn sich irgendwas davon für euch spannend anhört oder vielleicht auch für jemanden, den ihr kennt, jemanden, der gerade einen Job sucht oder, keine Ahnung, Bock hat, mal was Neues auszuprobieren und wie gesagt, eine coole neue Sache gemeinsam mit uns anzugehen. Freue mich sehr drauf, ich bin sehr gehypt. Also wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein und mit mir zusammen das zu gestalten, dann meldet euch auf richtigcool.de/jobs. Findet ihr alle Fakten, unsere ganzen Benefits, Gehälter, all diese ganzen Infos. Könnt ihr da nachgucken, guckt mal auf die Seite und ja, vielleicht arbeiten wir demnächst zusammen. Who knows? Let's go!
Auch eine super Idee, Überwachungskamera.
Ja, auch eine super Idee, Überwachungskameras bei deinem Ex verstecken oder zu behaupten, sie wären bei dir versteckt worden. Also, es ist so ein bisschen weird gerade, ne? Wir haben ja das Zeitalter der YouTube- und Influencer-Trennungen. Also einfach seitdem mit Bibi und Julienko die Dammtore geöffnet wurden, gibt es kein YouTube-Pärchen mehr, was zusammenbleibt, selbst wenn sie seit Jahrzehnten happy sind. Oder vielleicht kommen wir auch einfach alle in dieses Alter, in diese Midlife-Crisis-Range, wo Leute ihr Leben nochmal überdenken und Beziehungen enden. Ich weiß es nicht. Aber wir hatten darüber gesprochen. Sally von Sallys Welt und ihr Mann Murat, die haben sich getrennt. Sally hatte dazu einfach so einen Instagram-Post gemacht. Und jetzt ist aber gerade die Situation leider so, wie man das bisher jetzt doch dann auch immer wieder mitbekommt bei irgendwelchen Promi-Pärchen, die in der Öffentlichkeit stehen. Keine Ahnung, zuletzt bei Oliver Pocher oder aber auch bei anderen wie zum Beispiel Paola Maria und Sascha, die halt dann auch extrem viel so privates Drama in die Öffentlichkeit tragen und das komplett über Instagram-Stories, Podcasts und was weiß ich alles austragen. Und das scheint jetzt gerade auch hier zu passieren bei Murat von Sallys Welt, was ich sehr traurig finde, weil ich die also beide kenne und auch immer sehr geschätzt habe, also als Paar und auch einzeln als Menschen. Also ich kenne sie jetzt nicht mega gut, aber wir haben schon Zeit miteinander verbracht, uns unterhalten und Sachen zusammen produziert und so.
Ja.
Und ja, Murat hat jetzt eine Instagram-Story gemacht, wo er sagt es nicht straight up. So, ne? Das heißt, das ist jetzt ja alles so Interpretation und mutmaßliche Behauptungen. Aber er sagt halt, er hätte Überwachungskameras in seinem eigenen Haus gefunden. Und ich weiß nicht, welches Haus das ist, ob es das Haus ist, in dem er und Sally davor noch zusammengelebt haben. Glaube ja. Und sagt Dinge wie, er muss jetzt sein Haus verteidigen. Und da ist so ein Vorwurf drin, der so, ich würde sagen, dein Beschriftungsgerät hat dich verraten, was ein Monk, weil diese Überwachungskameras, die er da zeigt, also er zeigt einfach so Überwachungskameras, die er angeblich gefunden hat, da steht halt so mit einem Labelmaker ist da halt so eine 1 und eine 2 und eine 3 draufgeklebt, dass man halt so zuordnen kann. Was schon ein sehr weirder Move wäre, wenn man jetzt heimlich Überwachungskameras bei jemandem versteckt, dass man sie erstmal labelt. Und ja, dann haben Leute bei uns im Reddit haben Theorien aufgestellt, die meinten, hey, es wurde vor einem Jahr bei Sally eingebrochen. Also wenn das Haus ist, in dem sie leben, dann ist das da in der Nähe des Silicon Valley. Das ist da, wo sie ihr Zeug produzieren. Und dass sie deswegen Sicherheitsvorkehrungen treffen wollten und deswegen vielleicht auch eben halt Kameras da installiert haben. Und es ist so ein bisschen unklar, ne? Sagen, sind das jetzt wirklich Kameras, die er gefunden hat? Hat er vielleicht vergessen, dass sie da waren? Oder ist es wirklich so, dass jemand, und wie gesagt, der Vorwurf, der schwingt da einfach mit. Ich glaube, das kann man so sagen, dass sozusagen für alle, die das gucken, der Vorwurf im Raum steht, dass er natürlich seine Ex-Frau damit meint, ne? Also die halt immer ihr Zeug beschriftet in ihrer Küche.
Aber ist das eh einfach das Haus, wo sie beide zusammengelebt haben, oder was?
Ja. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist das Haus. Er sagt auch, ich muss mein Haus verteidigen.
Mhm.
Und deswegen ist er jetzt irgendwie da gerade. Was auch so eine, keine Ahnung, so eine seltsame Sache ist, weil ist es nicht ihr gemeinsames Haus? Ist es sein Haus? Ist es nicht, also klar, sie haben irgendwie diese Firmen zusammen und so weiter, aber die Firmen sind ja schon, klar, er hat da sicherlich auch viel mitgearbeitet. Das ist ihr gemeinsames Ding, aber in der Außenwahrnehmung ist es schon, glaube ich, mehr Sally, die Cash-Cow da war in dem Moment und weniger er vielleicht. Obwohl sie das sicherlich auch so nicht hätte machen können, wenn er nicht sozusagen ihr den Rücken freigehalten hätte oder keine Ahnung, was weiß man nicht, ne? Also,
ja, klar,
I don't
know.
Glaube,
es ist jetzt auch nicht, ich glaube, wenn man da anfängt zu sagen, so, okay, aber das wäre ja alles verdient, so bei der einen Person, weißt du auch, weil du auch vorher gesagt hast, so, ich glaube, die sind beide noch auch
ja.
Personen, die man sehr schätzen kann weiterhin.
Voll.
Es ist halt einfach immer, dass Trennungen macht,
schwierig,
glaube ich, ja. Wirklich einfach eklige Menschen für eine kurze Zeit aus einer Person, weil da einfach extrem viele Gefühle und Emotionen dran hängen. Und
ja.
Das Gefährliche eben an der Sache ist ja eben, dass beide in der Öffentlichkeit stehen und beide
ja.
Wahrscheinlich einfach ein gekränktes Ego haben auch. Oder halt, weiß ich nicht, was da ja auch passiert ist, das wissen wir ja nicht. Und das ist, glaube ich, so einfach, irgendwie dann aus Wut und sich davon treiben zu lassen, irgendwas zu posten, wo man sich vielleicht auch in einem oder zwei Jahren denkt so, oh je, warum habe ich das gemacht? Also selbst ich hatte ja auch Trennungen hinter mir, also jetzt nichts öffentlich gemacht oder sowas, aber man hat schon auch privat dann so Sachen gemacht und hat so bockig geschrieben wegen so Kleinigkeiten und dann denkt man sich im Nachhinein, ja, warum? Es war jetzt auch nicht nötig. Aber natürlich sind Gefühle verletzt und deswegen verhält man sich dann auch so. Aber ich blicke da auch ehrlich gesagt so kaum durch. Also man weiß ja auch nicht, er verhält sich ja auch so, lässt es ja auch extrem vage,
ja.
Auch schon wieder so, welches Haus jetzt und wen meinst du? Also es ist alles so auch so aufgebauscht und extra dafür da, um nochmal so ein bisschen Reichweite zu generieren in dem Punkt.
Ja, voll. Also ich finde es halt immer schade, weil in dem Fall, ja, die haben gemeinsame Kinder, die haben gemeinsame Unternehmen,
ja.
Dass das so jetzt dann aufgearbeitet wird, ist ja, also ne, wie du schon meintest, im Zweifel ist es kurzzeitige Emotionen, das ist auch also verständlich irgendwie,
ja.
Und ich finde, da kann man auch drüber hinwegsehen, auch langfristig drüber hinwegsehen, aber es ist halt ein kurzfristiges Gefühl, was langfristig extrem viel Schaden anrichtet.
Ja, ja.
Hat, ne?
Ich glaube, am besten löscht man da einfach mindestens 2-3 Monate mal kurz alles, damit man nicht Gefahr läuft, irgendwas Blödes zu machen und es passiert so schnell, glaube ich, einfach.
Ja. Ja, es ist halt ihr gemeinsames Ding so. Und dann
ja.
Halt solche Sachen zu sagen, wieso ist es mein Haus, muss ich verteidigen? So, ja, nee, keine Ahnung, bis deine Scheidung durch ist, ist es halt euer Haus. Also
ja.
Und also das Erschreckendste an dem ganzen Ding ist, ein Satz, den er sagt, und das ist, ich bin mir ganz sicher, da möchte jemand den Johnny Depp mit mir machen, aber es wird die Person nicht hinbekommen. Und ich finde, das kann man meiner Meinung nach gar nicht anders interpretieren, als es werden Vorwürfe der häuslichen Gewalt mir gegenüber rauskommen demnächst, weil was sonst ist in dem Fall Johnny Depp, Amber Heard, also keine Ahnung, ja. Oder meinte er, wird zum Johnny Depp gemacht als der Schauspieler. Nee, also
oder halt vielleicht einfach in einem öffentlichen gefühlt Prozess halt irgendwie, dass mit ihm halt abgerechnet wird. Oder
aber versucht. So wie ich das mitbekomme, hat Sally nichts gepostet und er ist der Einzige, der dazu was postet. Also keine Ahnung. Also
ja,
so
vielleicht
ein bisschen
hat er Angst, dass...
Das
und
ist
dann
passiert.
Ist
und
die Frage, warum hat er Angst?
Warum hat er Angst? Ja. Also ich keine Ahnung, das fand ich wirklich das, wo ich dachte so, ui, das finde ich richtig strange gerade, dass du das von dir aus selber so raushaust, so von wegen so, weil das sowas, willst du damit irgendwas vorweggreifen oder, also, ja.
Es ist halt allem, es ist halt einfach komplett sass, würde man jetzt sagen.
Es ist ein bisschen sass, auf jeden Fall, ja. Und im Zuge dessen haben wir jetzt hier nochmal so ein Ding gefunden, weil wir damals, glaube ich, nur über Sallys Post gesprochen haben. Er hatte wohl nach der Trennung gesagt, dass er von dieser Trennung auch gar nicht von Sally erfahren hat. Also er hat wohl gesagt, erst haben es die Geschäftspartner erfahren, einen Tag vorher, dann die Mitarbeiter und die Bild-Zeitung hat es dann als erstes rausgehauen. Und ich wusste es, bevor sie mich dann persönlich davon in Kenntnis gesetzt hat. Was, wenn das stimmt, natürlich auch eine weirde Art und Weise ist, sich zu trennen. Aber ja.
Die Frage ist aber auch, wie ist das denn bitte passiert? Also ich meine, ja. Haben wir auch zusammen gelebt oder nicht?
Und auch zusammen gearbeitet. Also ja. Er hat sie quasi die Mitarbeiter informiert und er war nicht dabei. Also es ist alles, es ist wirklich, also auch da wieder so, keine Ahnung, ne? Es ist jetzt auch, er sagt da halt relativ viel und so wie ich das bisher mitbekommen habe, vielleicht liege ich da aber auch falsch, weil ich nicht alles sehe, aber auch so wie es im Reddit berichtet wurde und so weiter, habe ich jetzt von Sally dazu gar keine Äußerungen gesehen und nur von ihm. Was es halt noch absurder macht, dass er quasi so ins Nichts hinein argumentiert, weil diese Vorwürfe, von denen hier spricht, die ja irgendwie dann passiert werden, so, ja, zumindest in der Öffentlichkeit, die jetzt gerade von ihm vorgebracht werden und nicht bisher im Raum stehen. Also er macht es ja gerade auf.
Ja, vor allem ist das aber eigentlich auch die stärkste Art und Weise, auf sowas zu reagieren, weil also auch das, was ich halt auch mitbekommen habe durch die 8 Jahre, wie ich jetzt YouTube mache, kamen auch ab und zu mal irgendwelche Anschuldigungen in meine Richtung geworfen, vor allem damals, als es noch dieses Ding war, Beef anzufangen. Mhm. Und da gab es auch ein bestimmtes Video mal, was extremst gegen mich gerichtet war. Und das war einfach Quatsch. Also alles, was darin gesagt wurde, war halt einfach aufgebauscht und teilweise erfunden. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist persönlich privat geschrieben und gesagt, kannst du es bitte rausnehmen? Das ist völliger Schwachsinn. Ich habe nicht drauf reagiert, nichts öffentlich dazu gesagt. Und so ist es gefühlt die einzige richtige Art und Weise, mit sowas umzugehen. Wenn man jetzt ein Statement-Video auch postet und sagt, so das und das ist wirklich passiert. Es gibt immer Leute, die schlagen sich auf die eine oder auf die andere Seite. Und ich denke, da macht Sally gerade eben vielleicht auch einfach das Richtige, dass sie ihn dann so ein bisschen rumhampeln lässt. Ich stelle mir ihn so ein bisschen vor, wie so ein grüner Gnom rumhüpft und sich aufregt. Und Sally steht halt daneben und schaut einfach zu. Und ich glaube, das macht ihn noch wütender.
Ja.
Und er macht dann noch blödere Sachen vielleicht.
Ja, voll. Also bevor sich jetzt jemand aufregt, wir wissen natürlich nicht, was passiert, ne? Also ihr schützt jetzt hier die Frau und der Mann ist schon wieder schuld. Und der so sagen, nö, es ist halt nun mal so, dass er derjenige ist, der halt die Sachen gerade raushaut und dadurch ist er halt genau in der Wahrnehmung, wie du es beschreibst, der Gnom. Und es ist halt direkt.
Er macht
krass.
Sich halt zur Zielscheibe.
Voll, ja. Also genau, also dadurch, dass er irgendwie so dem Ganzen so, keine Ahnung, ich glaube, so wie er das beschreibt, ja vorweggreift so ein bisschen, weil er sagt, man will mit mir den Johnny Depp machen, aber so es passiert ja bisher nicht. Also ich weiß nicht, was er meint. Und dadurch wirkt es halt so weird. Und eben genau wie du beschrieben hast, so wie der grüne Gnom. Wie gesagt, wir wissen nicht, was vorgefallen ist. So, wir wissen nicht, was im Privaten da passiert. Keine Ahnung. Und sozusagen, solange es da jetzt nicht um, keine Ahnung, wirklich so Vorwürfe geht wie im Level von Johnny Depp, geht uns das ehrlich gesagt auch nichts an.
Ich habe ja auch gar keine Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, dass die getrennt sind. So wirklich. Ich sehe das gerade eben nur zusammengefasst und denke mir halt so, okay, was ich jetzt von draußen sehe, ist, Sally sagt nichts und er regt sich auf.
Genau.
So.
Sie hat einen Post gemacht und damit hätte man es dann einfach auch lassen können und sagen können, so alles andere klären wir privat.
Ja.
Wenn es dann wirklich irgendwelche krassen Anschuldigungen gibt, so wie er das jetzt darstellt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, gemacht werden sollen oder es versucht wird oder irgendjemand das macht, keine Ahnung, dann ist das ja ein Punkt, wo man dann drüber reden kann. Aber wie gesagt, die stehen halt bisher nicht. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Die stehen nicht im Raum, glaube ich. Also dadurch wird es halt strange.
Also ich könnte mir halt einfach vorstellen, wenn man das erwachsen und ruhig und vielleicht einfach auch noch mit einer außenstehenden Person regelt, dann würde das auch klappen. Aber halt alles in der Öffentlichkeit auszutragen, ist auf jeden Fall der ganz falsche Weg.
Ja, und finde ich super traurig einfach. Also für die Firma, für die Kids, für die beiden als Menschen. Naja, mal gucken. Vielleicht sozusagen gibt es auch irgendwann mal eine Anklage wegen irgendwelchen falschen Behauptungen für, wer hat jetzt mit wem eine Affäre, so wie bei Oliver Pocher. Das ist nämlich jetzt gerade passiert bei einem TikToker, der hat ein Satirevideo gemacht und zwar wohl schon vor einiger Zeit. Inzwischen ist der Typ krass viral. Maurizio Pastore heißt der hat 2,9 Millionen Follower auf TikTok. Und der war aber, bevor der krass viral gegangen ist, tatsächlich Polizeibeamter bei der Autobahnpolizei. Und hat damals schon TikToks gemacht. Das Spezifische, um das es jetzt geht, das gibt es auch gar nicht mehr. Und inzwischen ist er aber mit anderem Content viral gegangen. Damals, bevor er durchgestartet ist, hat er aber wohl Videos aus dem Polizeialltag gemacht und hat einen 31 Sekunden langen Sketch gemacht, in dem sich zwei Polizisten darüber beschweren, dass der Polizeipräsident die Sekretärin befördert und nicht sie. Und dann erwischen sie diesen Polizeipräsidenten und die Sekretärin beim Sex im Büro. Und sie nennen diesen Polizeipräsident Semmel. Jetzt ist aber das Problem, dass der tatsächliche Vorgesetzte von ihm ähnlich heißt. Und das ist natürlich problematisch. Und deswegen wurde er jetzt von diesem Ex-Chef, und also der heißt Semmling, nicht Semmler, aber halt ähnlich. Und von dessen Referentin, also die sozusagen die Sekretärin angeblich sein soll, wegen übler Nachrede angezeigt. Und die haben tatsächlich auch jetzt in der Instanz rechts bekommen. 18.000 Euro Strafe.
Die Frage ist, wie viel Geld hat er mit dem TikTok bekommen? 3 Cent.
Wahrscheinlich nicht 18.000 Euro. Aber ich finde es ganz interessant, weil, wie siehst du das? Aber so, natürlich ist klar, wen er damit meint und es ist ein bisschen Satire, aber dadurch, dass der Polizeipräsident und seine Referentin beide geklagt haben, ist auch so ein Punkt, wo ich sage, sass.
Also darüber, dass das TikTok an sich extrem geschmacklos ist, so, da sind wir uns ja bestimmt einig. Und
voll.
Ich denke mir halt, okay, der Witz an sich tatsächlich einfach
ist unnötig. Ist einfach sexistisch. Ist und
extrem
dumm,
sexistisch, so. Extrem unnötig auch. Also, hat gar keinen Mehrwert, es bringt nichts. Und dadurch, dass er halt wirklich auch Semmel sagt und Semmling oder Semmling heißt, das geht halt rum. Es geht im Polizeipräsidium rum, jeder redet darüber und auf einmal gibt es Gerüchte. Und ist tatsächlich so, dass es bestimmt irgendwas beeinflusst hat im Arbeitsklima, im Verhalten, vielleicht dem Polizeipräsidenten gegenüber, keine Ahnung, dass sie sich darüber lustig machen, dass die Sekretärin oder halt eben dann die Nebenklägerin, dass es sich halt auch drüber lustig gemacht wird und nicht mehr ernst genommen wird.
Mhm.
Und da würde ich schon auch einfach vor Gericht würde ich schon sagen, so ja, also es ist jetzt nicht einfach nur irgendein Satire-TikTok gewesen, sondern es hat ja tatsächlich irgendwas bewirkt vielleicht auch intern.
Ja, das ist ein guter Punkt, das ist völlig recht. Also ich glaube, ich habe das jetzt gerade mehr so aus der Perspektive gesehen, so von TikTok-Zuschauenden, die den ja nicht kennen werden, aber dass natürlich sowas dann auch innerhalb von einem, keine Ahnung, was ist das Wort, Dezernat, Präsidium, keine Ahnung, seine Runde macht und sozusagen, auch wenn jetzt vielleicht so ein Video gar nicht so viral geht und auch für die Zielgruppe, die es ja eigentlich anspricht, nämlich seine Community, wahrscheinlich den meisten überhaupt nicht bewusst ist, wie der Polizeipräsident, der jetzt sein Chef ist, da heißt, aber die, keine Ahnung, 10 Leute, die ihm folgen, die ihn halt kennen von der Arbeit, da startet das, also im Zweifel, wenn es nicht vorher schon ein Gerücht war, auf das er sich bezogen hat, legt er dann damit erst los und dann kann ich auch verstehen, dass das sicherlich auch, ja.
Also ich denke mal zum Beispiel jetzt halt so, wenn man das halt in ein ganz anderes Szenario setzt, dass zum Beispiel ein Schüler ein komisches Video über eine andere Schülerin vielleicht gemacht hat, auch mit einem blöden Gerücht und das dann auch vielleicht sogar auch mit irgendwelchen sexuellen Handlungen zu tun hat. So auf einmal ist in der ganzen Schule dieses TikTok halt drin und alle machen sich lustig und die eine Person, die da angedeutet wurde, der geht's bestimmt dann nicht gut. Und ich glaube, wenn man das so dreht, hat man auf einmal ein bisschen mehr Mitgefühl irgendwie auch vielleicht mit der Sache und ich kann mir einfach vorstellen, dass es dem Polizeipräsidenten, da kann man schon versuchen, glaube ich, so ein bisschen Mitgefühl zu zeigen, dass es dann halt einfach ein bisschen schwieriger ist so am Ende.
Ja, voll. Nee, hast du völlig recht. Also ich glaube, dass, was halt, also selbst wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, das hat jetzt kein Gerücht losgetreten oder denen in der Form geschadet, ist es halt auch einfach dumm.
Ja.
Also es ist halt auch einfach dumm, ein Video zu machen und sich über jemanden lustig zu machen und diesem fiktionalen Charakter, der aber sozusagen ja auch den gleichen Job hat wie dein Chef und du selber, dem dann den gleichen Namen zu geben, wie dein Chef wirklich heißt. Weil wenn er den einfach sozusagen Polizeipräsident Müller genannt hätte oder sowas, hätte er ja das Gleiche potenziell ausgelöst.
Ja, oder er nimmt halt einen ganz anderen Beruf. Also dann nimm halt nicht den Beruf, den du auch früher ausgeübt hast oder den Bereich, so dass man sich denken könnte, oh, da könnte ja eventuell was dran sein. So, dann nimm halt Postbeamten oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Also, aber das ist tatsächlich einfach blöd. Und ich finde 18.000 ist schon viel, aber irgendwas, dass da irgendwas passiert ist, finde ich nicht abwegig. Und denke ich mir so, ja, okay, keine Ahnung, vielleicht bringt es ihn auch allgemein zum Nachdenken, dass dieser Witz allgemein einfach auch nicht gut ist.
Es ist halt einfach wirklich der lamste Witz, den man machen kann.
Ja.
Das stimmt.
Ist jetzt auch nichts Neues. Also wow.
Ja.
Also der Witz.
Na gut, jetzt muss er 18.000 Euro Strafe zahlen. Mal gucken, sie wollen in Berufung gehen. Der Typ hat noch so eine andere weirde Aktion gebracht. Er wollte nämlich, damit er Recht bekommt vor Gericht, hat er nämlich Serdar Somuncu und Jan Böhmermann eingeladen als sozusagen Verteidiger der Satire, dass sie quasi als Zeugen aussagen, dass, keine Ahnung, das, was er gemacht hat, lustig ist und man das in der Satire ja darf, dass man Leuten einen ähnlichen Namen gibt wie echten Menschen. Keine Ahnung, was er damit bezwecken wollte, aber das wurde abgelehnt. Also der Antrag wurde abgelehnt, das durfte er nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die beiden gekommen wären, muss ich sagen.
Ich glaube auch nicht.
Ja, eine weitere Sache, die man so, keine Ahnung, ich persönlich finde sie ein bisschen
geruchslos, geschmacklos.
Geschmacklos ist das Wort, ja. Und ich finde das super schwierig, weil es da halt um trauernde Menschen geht, die ja vielleicht auch nicht zwingend das beste Judgment haben in ihrer Trauer. Aber es ist einfach, sorry, super strange und komisch. Und zwar ist vor einiger Zeit, ich glaube, da hatten wir auch damals in diesem Podcast drüber gesprochen, ein bekannter Fitness-Influencer gestorben, Johannes Lindner, a.k.a. Joe Statics. Der hatte super viele Follower, kommt, glaube ich, aus Regensburg oder so und war aber international bekannt. Ich glaube, der hat irgendwie über 8 Millionen Follower oder sowas. Und ja, der ist gestorben an einem Aneurysm hier, wie heißt das auf Deutsch? Aneurysma. Und natürlich, ne, super scheiße, ne? Ist immer tragisch, wenn jemand stirbt. Und der war super beliebt, ne? Hat coolen Fitness-Content gemacht und war da tatsächlich, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz cool unterwegs, auch was so, ne, keine Ahnung, Steroide und so Zeug angeht, hat er gute Sachen zugesagt und so. Und jetzt ist er, wie gesagt, tot leider. Aber seine Familie hat sich jetzt überlegt, wir machen jetzt was, um ihn in Erinnerung zu behalten. Und zwar verkaufen wir jetzt ein Parfüm, was so riecht wie er.
Weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Also, keine Ahnung, was sie dazu gesagt haben, wie sie es verpackt haben, aber irgendwie ist es auch einfach ein Produkt, das sehr unnötig ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das sehr in eine komische Richtung geht auch irgendwie. Ich weiß nicht, persönlich, ich würde nicht wollen, dass ein Duft verkauft wird, der nach mir riechen soll, so. Allein das ist ja auch schwer wirklich zu machen.
Das ist weird und vor allem auch von den Eltern, also das Statement von dem Vater ist, if you knew Joe, you know he always smelled exceptionally good. Und jetzt wollen sie etwas haben, was genauso Joe's clothes, backpacks, literally everything we have from him smells just like him. Did you know that the sense of smell is connected to our emotions? Every time we go through the stuff, we smell him, feel close to him. And we want to share this experience with you guys, so you can feel connected too. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, also ich kann irgendwo nachvollziehen, dass sozusagen du als trauernde Eltern sozusagen dich mit deinem Sohn verbunden fühlst, wenn du irgendwas riechst. Genauso, keine Ahnung,
ja, klar.
Wenn ich irgendein Essen rieche, wie das, was riecht, was mein Opa früher gekocht hat, dann fühle ich mich auch sozusagen erinnert an ihn. Und ich kann das so aus dieser trauernden Position her verstehen, nur diese Eltern haben ja den Typen täglich gesehen oder regelmäßig gesehen zumindest. Und 99,9% all seiner Follower haben den noch nie getroffen und wissen nicht, wie der riecht. Also warum sollten sie sich jetzt ein Parfüm kaufen, was sie dann an ihn erinnert, wenn sie gar keine Erinnerung haben? Also allein das ist schon ein seltsamer Gedankengang. Und dann ist auch einfach so, gleichzeitig wird jetzt irgendwie eine Biografie über ihn released, den jemand geschrieben hat. Und Leute haben dann sofort natürlich ihm vorgeworfen, das ist auch so der Top-Kommentar auf dem Instagram-Post dazu, war halt einfach so, es wirkt so, als würdet ihr irgendwie halt versuchen, jetzt mit seinem Tod Geld zu machen, Leute.
Mhm.
Also der Top-Kommentar ist wirklich, I feel like family or someone else wants to make money on his death. I hope I'm very wrong. Über 5000 Likes. Und ja,
yeah.
The only thing I smell here is squeezing every last dollar from a death of a wonderful soul. Instead of trying to profit off the death of your son, maybe you should bring awareness to men's body dysmorphia and the abuse of supplementation to achieve unrealistic body aesthetics. Also krass viele Vorwürfe, wobei sie aber in dem Post auch am Ende sagen, of course, we don't want to do this to profit personally. We don't do this for the money. The earnings will go to charity. Also sie wollen das alles spenden. Ob das dann wirklich passiert, kann man natürlich nicht kontrollieren, aber das ist schon mal zumindest...
Ja, also wie du auch schon gesagt hast, ich kann das natürlich aus trauernder Sicht, ist es ja irgendwie dann schön für die, wenn sie das halt immer noch haben, so um sich herum. Aber die Frage ist wirklich, wer braucht das außer die dann?
Ja.
Also es hat auf jeden Fall einen komischen Beigeschmack, egal wie man es dreht und auch wenn du sagst, es wird gespendet, es bleibt einfach irgendwie einen Move, den man jetzt persönlich nicht so doll nachvollziehen kann, das zu verkaufen. Also
überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt Dinge, zum Beispiel eine Biografie kann ich noch viel mehr verstehen, sozusagen, ja. Weil sozusagen, er war ja für viele eine inspirierende Person und wenn man jetzt quasi hinterher sozusagen so seine Erinnerungen an ihn und was er so geleistet hat und so weiter für seine Fans nochmal aufarbeitet,
halt
kann er jeder lesen.
Im Sinne von dem, was er geleistet hat, was er gemacht hat, so
ja.
Sein Leben halt wortwörtlich dann einfach, ja. Aber das andere hat halt keinen Mehrwert, so.
Ja, Parfüm, das riecht wie jemand, der gestorben ist, ist so ein bisschen strange einfach,
ja.
So. Keine Ahnung. Wenn Jeremy Fragrance das machen würde nach seinem Tod, würde ich es noch irgendwo nachvollziehen.
Was, ja, genau. Und ich meine, wenn man es aber auch liest, dann denkt man sich auch schon wieder so, oh, das klingt nach einem Film irgendwie. So das Parfüm Teil 2.
Oh ja, aber dann würde es tatsächlich nach dem Leichnam riechen und nicht
ja.
Nach dem Leben.
Ja. Ja.
Es ist wirklich einfach strange und keine Ahnung. Ich meine, seine Familie, ich weiß es nicht, bestimmt sind das einfach, also hoffe ich, einfach trauernde Leute, die jetzt nicht irgendwie versuchen, da irgendwie Geld rauszuquetschen und die halt nicht so ein bisschen drüber nachgedacht haben, was die Community will versus was sie selber gerade brauchen. Aber
ja, das ist wahrscheinlich einfach auch wieder diese komische Kombination aus Trauer und Öffentlichkeit. Also genauso wie bei Sally die Geschichte, dann auf einmal macht das was mit Menschen und irgendwie passieren komische Dinge. Also es
ja.
Ist gefährlich einfach auch schon wieder, diese ganze Welt auch.
Voll. Es ist einfach absurd, was auch absurd war.
Heute ist Tag der Überleitungen.
Der Super Bowl war letztes Wochenende. Ich habe tatsächlich bis zur Halbzeitshow geguckt, danach bin ich ins Bett gegangen, weil ich zu müde war.
Ich habe schön geschlafen, komplett von vorne bis hinten durch.
Ja, aber das ist jetzt keine Werbung, aber ich wusste nicht, dass es das gibt und ich habe das kurz vorher gefunden und sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht geguckt. Man konnte tatsächlich für 1 Euro... den amerikanischen Originalfeed gucken, inklusive der Werbung.
Oh.
Und nur dafür muss ich den Super Bowl gucken. Also einfach nur für diese amerikanische Art und Weise dieser Kommentatoren und dieser Shows und
ja.
So das, was sie da für ein Spektakel draus machen mit ihren fucking crazy 3D-Animationen, die dann da drüber fliegen und so. Und halt diese ganzen Werbespots. Also ich glaube, es gibt, also wirklich, es ist absurd, weil man, selbst wenn man sich hinterher so die ganzen Highlight-Super Bowl-Ads anguckt, es kommt einfach nicht daran ran, wie man das in echt guckt. Es gibt keinen einzigen Promi in Amerika, der nicht irgendwo in einem Spot aufgetaucht wurde. Es ist absurd. Also wirklich jeder, der jemals berühmt war, taucht in irgendeiner Werbung auf. Es ist crazy.
Das finde ich auch spannend. Gut, wenn du, ja, dann hätte ich es vielleicht sogar auch ein bisschen geguckt.
Ja, also das für nächstes Jahr, falls es das nächste Jahr auch wieder gibt, also wirklich, man kann für 99 Cent den original amerikanischen Feed angucken. Und das lohnt sich dann wiederum. Es gab allerdings auch irgendwie so eine Nickelodeon-Übertragung, wo SpongeBob und Patrick den Super Bowl kommentiert haben und ab und zu dann ist dann Dora the Explorer gekommen und hat irgendwie erklärt, wie Fußball funktioniert.
Das hätte ich gebraucht. Ich habe mir nämlich auch nur die Highlights dann angeschaut, weil ich mal sehen wollte, wie das überhaupt ausschaut und ich habe keine Ahnung, wie Football funktioniert. Also ich kenne die Regeln nicht, ich weiß nicht, wie dieses Spiel aufgebaut ist. Ich habe es mir einfach angeguckt und gedacht, ah ja, jetzt verstehe ich's. Und dann ist wieder irgendwas passiert und ich war so, nee, vielleicht doch nicht.
Ja.
Also, mir müsste man das vielleicht auch mal erklären.
Ja, die Regeln waren aber tatsächlich für die meisten Menschen, glaube ich, auch egal, weil tatsächlich ist dieses Jahr, und deswegen wollten wir drüber reden, diese Fernsehübertragung in Amerika, ne, weltweit glaube ich nicht, ich glaube weltweit haben so Sachen wie die Fußball-WM oder andere Sachen noch größere Views, aber in den USA war der Super Bowl dieses Jahr nach oder seit der Mondlandung das meistgeguckte Event in der Geschichte und das hat eventuell was mit Taylor Swift zu tun.
Yay.
Ich finde das so faszinierend, wie krass, und das ist gefühlt jetzt seit dieser Situation mit der NFL nochmal krass explodiert, wie präsent Taylor Swift einfach in der Popkultur inzwischen ist. Und was, also war jetzt auch Person of the Year, Time Magazine, und das glaube ich auch zu Recht. Also ich habe wirklich gefühlt, kein anderer Celebrity ist bei mir inzwischen präsenter und so weiter als Taylor Swift.
Mhm.
Weil Taylor Swift einfach überall ist. Und jetzt gab es wieder eine Diskussion über ihre Privatjets und keine Ahnung was. Also alles dreht sich nur um Taylor Swift. Und Taylor Swift hat irgendwie so auch halt jetzt den Super Bowl gerettet, weil, falls ihr es nicht wisst, Taylor Swift ist seit einiger Zeit zusammen mit einem der Spieler von den Kansas City Chiefs, Travis Kelce, und der war halt jetzt beim Super Bowl Und ich hab TikToks angezeigt bekommen, weil Taylor Swift hatte am Tag vorher in Japan ein Konzert, wo Leute halt ausgerechnet haben mit der Zeitverschiebung und wie lange so ein Flug dauert. Ist es realistisch, dass Taylor Swift beim Super Bowl guckt? Und auch lauter Videos gesehen von so Taylor Swift-Fans, die nie den Super Bowl geguckt haben, die jetzt Super Bowl gucken. Und es lief beim Super Bowl sogar eine Werbung, die darauf anspielt, dass ein Vater und seine Tochter endlich wieder connecten, weil er immer Football schaut und sie immer nur Taylor Swift guckt und endlich haben sie ein Hobby zusammen und dann sitzen sie zusammen da in Kansas City Chiefs Trikots und haben beide so Taylor Swift Friendship Bracelets an. Wow. Und dann ist der Claim von dieser Marke sogar am Ende, das ist irgend so eine Skincare-Routine, die Tochter halt zwischendurch immer wieder macht, so. Der Claim am Ende war irgendwie so, this year Football helped many families connect more than ever. Also wegen so, die Taylor Swift hat Familie wieder zusammengebracht, weil sie endlich zusammen was machen können.
Das funktioniert aber auch wieder nur in Amerika gefühlt. Das ist so amerikanisch.
Obwohl ich auch in Deutschland Leute kenne, die den Super Bowl nur geguckt haben wegen Taylor Swift.
Ja, aber so eine Werbung meine ich. Also das,
ja, ja, nee, das ja, so eine Werbung,
so
ja,
drüber, ja. Also würdest du das in Deutschland zeigen, würde sich jeder sich denken so, oh jemine, wer saß da denn im Marketing? Also, oh.
Ja, und es ist, auch in Deutschland waren die Zahlen tatsächlich, ich glaube 300.000 Leute mehr haben es geguckt als noch im Jahr vorher. Weiß ja, nicht, ob das alles an Taylor Swift liegt, aber...
Ja, aber ich denke halt einfach auch deswegen, dass, also es haben halt vielleicht auch einfach mehr Leute mitbekommen, dadurch. Darüber geredet wurde.
Ja.
Weil also
ja.
Ich hätte zum Beispiel auch fast nicht mitbekommen, dass dieser Super Bowl stattfindet.
Ja, ja. Wenn es nicht
gewesen wäre. Ich habe auch TikTok gesehen, wo sich drüber lustig gemacht wurde, wo jemand so gesagt hat, so Taylor Swift rushing her Konzert in Tokios, also damit sie rechtzeitig zum Super Bowl kommt. Und ich fand das so witzig. Ich dachte so, aha, also demnächst Super Bowl.
Ja, 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 ja. Funk hatte auch so einen Infopost gemacht von wegen so die wichtigsten Fakten zum Super Bowl und dann waren das halt nur Fakten über Taylor Swift in dem Post und haben sich auch ganz viele Leute in den Kommentaren drüber aufgeregt.
Ja.
Ich
und das
einfach
generiert
lustig.
Wieder Traffic und das ist so, das ist wieder dieser Kreis, der sich schließt, in, wenn sich Leute aufregen, dass es jetzt wieder nur um Taylor Swift geht, bekommt alles wieder mehr Aufmerksamkeit und es schauen mehr Leute an. Deswegen verstehe ich diese Aufregung auch nicht.
Ja, vor allem, das hat auch jemand nachgezählt, also der Super Bowl, so eine Übertragung, diese Spiele dauern ja unglaublich lange, weil die immer wieder ihre Teams da resetten müssen und so und dann auch austauschen, wer auf dem Feld ist und so. Deswegen dauert sowas halt immer 4 Stunden und 20 Minuten. Jetzt in dem Fall gab es auch noch Overtime.
Oh, toll.
Und Taylor Swift wurde in diesen 4 Stunden und 20 Minuten 53 Sekunden lang gezeigt, 12 Mal wurde zu ihr gecuttet und Leute haben sich extrem auch darüber aufgeregt, dass sie so viel gezeigt wurde, aber es waren halt wirklich 53 Sekunden von irgendwie 4 Stunden 20 Minuten.
Hm.
Aber interessanterweise, die NFL hat das sogar acknowledged, also auch das normale Football-Season hat dieses Jahr 9% mehr weibliche Zuschauer gehabt als noch davor und es ist die höchste Female Viewership in der Geschichte diese Season gewesen. Und in diesem Artikel, in dem es darum ging, ist tatsächlich auch, also auch die junge Audience, 18 bis 24, ist 24% gestiegen. Bei Frauen über 35 um 34%. Mädchen zwischen 12 und 17 um 53%. Und dieser Swift-Effekt ist angeblich nicht nur bei der NFL, sondern auch bei den Grammys, den Golden Globes und bei Saturday Night Live, als sie eine kleine Cameo hatte, sind die Zuschauerzahlen nach oben gegangen, nur weil sie dabei war. Also Taylor Swift rettet gerade single-handedly das Fernsehen in Amerika. Taylor Swift rettet eigentlich gerade alles, weil sie hat sich auch irgendwie, glaube ich, gegen Donald Trump ausgesprochen.
Ja, ja,
und bei
dieser Doku, die mal rauskam auf Netflix, irgendwie auch da hat sie ja auch aufgerufen, wählen zu gehen. Und da wurde auch diese Neuanmeldungen für die Wahlen war ja auch extrem so.
Also Taylor Swift rettet alles, außer das Klima.
Ja.
Das
ihr
Claim.
Naja, gut, aber ja. Man kann ja auch nicht alles retten.
Man kann nicht alles retten gleichzeitig. Ein oder zwei Privatjets erlauben
würde,
ihr dann
die
doch.
Die Aufmerksamkeit nicht. Gut.
Ja, aber das war der Super Bowl. Es war auch ein sehr spannendes Spiel tatsächlich. Ich habe das Ende leider nicht geguckt, aber es wurde dann sehr, sehr viel spannender gegen Ende.
Ja.
Und ich bin jetzt ein bisschen hooked. Ähnlich wie beim Bachelor. Ich werde jetzt, glaube ich, nächstes Jahr wieder Super Bowl gucken. Mal gucken, weiß ich nicht. Wenn Taylor Swift nicht dabei ist, wenn die sich trennen oder die Kansas City Chiefs es nicht machen, dann vielleicht auch nicht, weil dann kriege ich einfach nicht mit, dass es stattfindet und dann werde ich es einfach verpassen, dann ist es mir auch egal.
Ja.
Aber einmal im Jahr amerikanische Werbespots zu gucken im original amerikanischen Fernsehen, das ist schon immer lustig. Weil dann merkt, also du merkst schon einfach, dass es doch kulturell ein ganz anderes Land ist. Also wirklich absurd.
Ja.
Also es ist so anders. Und das merkt man einfach durch die Werbung so gut.
Aber kannst du die Aufregung verstehen? dass die dann auf einmal so präsent ist und die ganze Zeit, weil zum Beispiel bei der Tagesschau habe ich mal wieder auch in die Kommentare geguckt, da war ja auch der vierte Slide oder sowas, als darüber berichtet wurde, war ja auch dieses Kussbild von Travis und da so alle Kommentare nur darum. Also es war nicht einmal irgendwas anderes und so witzig, weil es immer das Gleiche ist. Dann gibt es die Leute, die sich aufregen und alle anderen Top-Kommentare sind so, man süß, diese Männer, die sich angegriffen fühlen wegen einer Frau auf einem Bild.
Für mich macht das gar keinen Sinn, weil eigentlich, also wenn du ein krasser Football-Fan bist und sagst, okay, jetzt dreht sich alles nicht um diesen Sport, sondern um diese Frau, die da ist, selbst die müssen ja realisieren, dass das für ihren Sport gut ist, weil das ist halt Publicity, das heißt sozusagen, Frauen interessieren sich mehr für ihren Sport plötzlich, das bedeutet mehr Werbegelder, das bedeutet mehr Möglichkeiten, so, das ist ja gut für alle, also plus, der Footballspieler hat eine coole Freundin, also das ist auch für
das
den kann man sich ja freuen.
Das verstehe ich nämlich auch nicht. Ich glaube, die Leute denken dann nicht weit genug, um zu sehen, so, hey, aber das ist doch nichts Schlimmes, also es ist ja, na klar, okay, es geht um die Spieler und die haben das gewonnen, Taylor Swift hat da jetzt aktiv nicht mitgespielt auf dem Feld, aber sie hat ja trotzdem etwas bewirkt und dieser Club alleine hat ja auch einen Mehrwert bekommen von mehreren Millionen Euro.
Ja, der Markt ist krass nach oben gegangen.
Ich weiß nicht, vielleicht wird sich aber auch dann darüber aufgeregt, weil sie sich denken, so, nein, das war mein Club und jetzt wird er mir von allen weggenommen, jetzt haben da alle, jetzt finden auf einmal alle die gut, ich war schon von Anfang an dabei, so, es gibt ja auch immer die Leute, aber allem in allem hat es ja nichts Negatives, ich würde verstehen, wenn sie sagen würden, so, ah, jetzt hat er schlechter gespielt, weil er auf ihren Konzerten war, statt zu trainieren.
So. Ich meine, wer ist denn die deutsche Taylor Swift, was wäre denn so ein Vergleich, keine Ahnung, irgend so Thomas Müller ist jetzt zusammen mit Helene Fischer. Und
ja, stimmt, und dann würde die ganze Zeit nur Helene Fischer gezeigt werden.
Dann wäre Helene Fischer in der Bundesliga.
Und dann denke ich mir so, ja, okay, und ansonsten wird auch immer unnötigerweise ins Publikum gefilmt und man denkt sich so, wow, toll, Menschen. So.
Ja, aber also eine Sache, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber eine Sache ist ja tatsächlich, dass es sozusagen in rechtspopulistischen Kreisen auch die Verschwörungstheorie gibt in Amerika, das schwappt ja sicherlich auch nach Deutschland in die AfD-Telegram-Gruppen, dass Taylor Swift ein CIA-PSYOP ist und dass Joe Biden, Taylor Swift und Travis Kelce zusammen, das ist kein Witz, das denke ich mir nicht aus gerade, es gibt Menschen, die glauben das. Die glauben, dass Joe Biden, damit er quasi, weil sozusagen Taylor Swift sich ja gegen Trump ausgesprochen hat und Travis Kelce ist ein cooler Typ, der sich hat tatsächlich während Corona auch impfen lassen, hatte das damals sozusagen jetzt auch irgendwie als halt Personality auch gesagt, so ich als Leistungssportler hier, ich habe mich impfen lassen. Deswegen ist ganz klar, das sind beides CIA-Assets vom Deep State, die wurden zusammengebracht und was für ein krasser Zufall ist das, dass dann die Mannschaft es zum Super Bowl schafft und dann auch sogar noch gewinnt.
Ja.
Das kann nur von Joe Biden manipuliert worden sein und no joke, das ist ein echter Tweet, der Präsident der Vereinigten Staaten hat nachdem die den Super Bowl gewonnen haben, so ein Foto von Dark Brandon, kennst du das? Dark Brandon? Dark Brandon ist Evil Joe Biden. Es gibt so ein, keine Ahnung, so Brandon, das war so ein Wortspiel von irgendwie den Rechten in den USA, das so Fuck Joe Biden. Und das haben die dann sozusagen, haben sie selbst übernommen und jetzt gibt es Dark Brandon. Dark Brandon ist quasi dieser Deep State Joe Biden, der sozusagen alles manipuliert und das ist so ein Foto von Joe Biden, wo er so rote Laseraugen hat. Joe Biden, der offizielle Präsidentschaftsaccount auf Twitter hat das gepostet, dieses Foto von ihm mit roten Augen, nachdem die gewonnen haben mit irgendwie der Caption so Everything went according to plan oder sowas. Also die haben quasi dieses Meme, dass Republikaner tatsächlich glauben, Joe Biden würde den Super Bowl manipulieren, dann auch genutzt, um sich drüber lustig zu machen. So krass kulturell hat das sozusagen auch politische Einflüsse in den USA. Ein absurdes Land einfach.
Boah, schwierig. Es ist einerseits für alle, die das checken, natürlich sehr witzig und okay, cool. So, natürlich springen die dann damit auf. Und aber für alle, die das ja eh labern, das ist ja, das macht es ja nur schlimmer. Das ist ja wie Benzin ins Feuer.
Ja.
Das ist ein Scheiß. Oh je.
Er hat es zugegeben.
Oh,
Taylor Swift ist wirklich ein CIA-Asset. Ich wusste es.
Jetzt sieht man's. Oh je. Ja.
Der Deep State.
Oh, schwierig. Ja.
Auch wir sind Teil des Deep States. Danke, dass du diese Woche mit dabei warst.
Ja. Also jetzt nochmal abschließend zu sagen, ich mag Taylor Swift. Ich würde auch gerne auf ein Konzert gehen, aber ich habe keine Tickets bekommen.
Das ist auch schwierig. Nach Gelsenkirchen.
Ah.
Oder wo ist das? Ist das nicht in Gelsenkirchen?
Ja. Bestimmt auch, ja.
Nee, das war doch so ein Witz in den USA, dass quasi das so eine Location ist, wo irgendwie 3 Konzerte stattfinden. Und halt alles andere sind halt so Weltstädte. So ja. Berlin, München, Tokio, New York und dann aber halt Gelsenkirchen 3-mal.
Ja, das ist, da kommen viele zusammen, da kommen so viele kleine ja. Sachen, deswegen.
Ja, ja. Und ich glaube, es liegt einfach, weil das Schalke-Stadion da ist und das halt so das NRW-Gebiet irgendwie gut abdeckt oder sowas.
Ja, keine Ahnung, genau,
war die Story. Aber es ist halt einfach Gelsenkirchen. Ja, egal.
Das klingt immer so ein bisschen blöd, ja.
Ja. Ja, vor allem, weil die Amerikaner es dann auch so Gelsenkirchen aussprechen. Ach. Sehr lustig. Ja. Ja, tut mir leid, dass du keine Tickets bekommen hast. Ich hab auch keine. Aber
ja.
kannst du den Eras-Tour-Film auf Streaming-Plattform angucken.
Geil, perfekt, super.
Gut, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst.
Ja, danke dir auch.
Schaut bei Annika vorbei und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Tschüssi.
Ciao.